Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Unsere Gelenke zwischen Funktion und Schmerz. Heute wollen wir uns jetzt weiter mit dem Kniegelenk beschäftigen. Und zwar geht es jetzt um die Entzündungen und die chronischen Erkrankungen wie die Arthrose, also dem Gelenkverschleiß. Wie machen sich denn Entzündungen bemerkbar und was versteht man unter einer Kniegelenksarthrose? Aber auch, was kann man selbst tun, um Verletzungen vorzubeugen, um die Kniefunktion möglichst lange zu erhalten? Welche Sportarten sind zum Beispiel knieschonend? Und ob Sie selbst betroffen sind oder jemanden kennen, der unter Knieschmerzen leidet oder von einer Arthrose betroffen ist oder weil Sie sich einfach für das Thema interessieren. Es ist Zeit, diese Fragen zu beantworten und dafür begrüße ich jetzt wieder unseren Experten Dr. Richard Ibrahim aus München. Er ist Facharzt für Orthopädie und Sportorthopäde. Er ist Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin. Er ist Schmerztherapeut. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Er leitet das DGS-Landeszentrum Bayern und das regionale Schmerzzentrum München-Ost. Er hat selbst viele Kniegelenke operiert und natürlich auch nicht operativ behandelt. Und lieber Richard, ich freue mich, dass du da bist und uns jetzt wieder sehr fundiert Auskunft geben kannst.
Ja, Silvia, ich freue mich natürlich auch und bin schon wieder jetzt sehr gespannt, was du wieder für tolle Fragen stellst und wie ich auch unseren Zuhörern natürlich gute Informationen geben kann, vor allen Dingen aus der Praxis. Und ich freue mich. Lass uns starten.
Ja, auch ohne Verletzung kann ein Kniegelenk Schmerzen verursachen, zum Beispiel durch eine Entzündung oder durch einen Verschleiß. Aber es gibt auch Beinachsfehlstellungen, die sowas machen können. Und ich glaube, wir steigen einfach mal mit den Entzündungen ein. Was sind denn das so für Symptome, so eine Entzündung?
Also ganz entscheidend ist, dass ja ganz unterschiedliche Ursachen erstmal da eine Rolle spielen dürfen, gerade was entzündliche Prozesse betrifft. Wir reden ja nicht von Infektionen, sondern Entzündungen sind für uns in erster Linie Überlastungen, die mit Reizungen einhergehen. Man redet dann von einer stärkeren Durchblutung im Gelenk. Das heißt, die Kapsel schwillt an, vor allen Dingen aber auch ist sie natürlich massiv durchblutet. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche systemische Ursachen, gerade im rheumatischen Bereich sehr interessant, aber gerade wenn wir über nicht systemische, sondern nur lokale Probleme reden, dann haben wir das Thema, dass wir natürlich da von Überlastungen reden, gerade wenn wir Belastungen haben, die außergewöhnlich hoch sind. Wir hatten im ersten Podcast schon gerne über diese Bergsteigern. In Bayern ist es ja auch üblich, viel Berg zu steigern. Und dementsprechend kann es natürlich da relativ schnell zu Überlastung kommen, gerade dann, wenn wir eben nicht muskulär darauf ausgelegt sind und dementsprechend zu diesen Beanspruchungen kommen, die mit diesen massiven Durchblutungen einhergehen. Dann geht es nahtlos natürlich Symptome wie von Schmerz an verschiedenen Stellen des Gelenkes bis hin zu natürlichen Schwellungen, die neigen oder auch Bewegungen, die plötzlich erst nicht schmerzhaft und jetzt plötzlich schmerzhaft werden, gerade wenn es um Bewegungen in der Beugung geht oder auch wo man sich besonders aufstützen muss, dann kann es zu solchen massiven belastungsbedingten Schmerzen kommen. Aber auch in Ruhe, also auch ein Schmerzbild kann natürlich dann infolgedessen nicht nur in der Belastung, sondern auch in Ruhe bis hin zu ausgeprägten Nachtschmerzen.
Jetzt hast du auch erwähnt, du hast gesagt, das ist einmal die Überlastung, aber du hast auch erwähnt, dass es so rheumatische Erkrankungen gibt, die mit Entzündungen im Knie einhergehen. Ich glaube, da gibt's ja auch welche, gerade bei Kindern, die isoliertes Knie betreffen und dann eigentlich eine rheumatische Entzündung sind.
Absolut, also das ist schon wirklich krass, muss ich dir dazu sagen, weil wir haben immer wieder auf der einen Seite die, was du erwähnst, die rheumatoiden Arthritiden, also jetzt gehen wir gerade ein bisschen tiefer rein, aber nur erwähnen, es gibt ja die für uns die primär chronischen Polyarthritis, also die PCP nennt sich, das ist so eine systemische, alle Gelenk betreffende Krankheit. Wir haben die rheumatoiden Arthriten, die gerade die großen Gelenke betreffen, wenn es die Zuhörer auch interessiert. Und es gibt auch die Polymyalgien, die auch mit Schwellungen vor allen Dingen Kniegelenke, Hüftgelenke besonders betreffen. Also das Entscheidende dabei ist, da gibt es wirklich Veränderungen, die nicht nur die Kapsel betreffen, sondern auch den Knorpel. Und wenn wir über Entzündungen reden, ist natürlich das ganz entscheidende Kriterium, wir müssen versuchen, dass durch die entzündlichen Prozesse möglichst schnelle Behandlungen folgen, weil sich das nicht nur auf die Kapsel, sondern dann auch auf die unterliegenden Strukturen, nämlich, wir nennen das diese subchondralen Strukturen, also die Knorpelstruktur, übertragen können. Und dann wird es natürlich kritisch, weil dann gibt es sogenannte Usuren, dann kann es zu einem richtigen Einrissen des Knorpels kommen, die bis zu einer Arthrose in einem sehr schnellen Prozess innerhalb eines Jahres führen können. Und dann kann es sogar so weit gehen, dass man wirklich über schnelle Maßnahmen treffen muss, die den Knorpel möglichst schnell erhalten. Aber vor allen Dingen, das vorab schon, wenn solche Entzündungen bei rheumatoiden Arthrisen, dann ist ganz wichtig, dass wir natürlich interdisziplinär arbeiten müssen mit guten Rheumatologen, die natürlich mit ganz spezifischen systemischen Präparaten rangehen, um gerade die Gelenkerhaltung ganz schnell zu versorgen, damit wir als Orthopäden nicht denken, wir können mit irgendeiner Spritze und irgendeinem Medikament das Ganze, den ganzen Prozess aufhalten, sondern da heißt es interdisziplinär mit Rheumatologen sehr schnell und sehr aktiv arbeiten, um diesen Knorpelusuren vorzubeugen.
Ja, ich sehe schon, da haben wir schon wieder ein neues Thema für einen Podcast mit einem Rheumatologen und Orthopäden zusammen, weil ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Aber das würde heute sicher zu weit führen. Nur einfach, dass man noch ein Augenmerk drauf hat, wenn so eine Entzündung im Kniegelenk ist, dass das nicht immer nur einfach eine Überlastung ist, sondern vielleicht auch mal eine Rheumaerkrankung dahinter stehen kann. Jetzt gibt es ja auch die sogenannten Beinachsfehlstellungen. Vielleicht kannst du uns ja mal was dazu sagen. Früher hat man ja immer gesagt, die Leute mit den O-Beinen, das sind gute Fußballer.
Genau, sehr gut. Ja, absolut. Nein, sie sind ja gute Fußballer geworden durch die O-Beine. Das ist eine ganz andere Thematik. Aber Achsenfehlstellung, also ich komme ja aus dieser ganz klassischen Orthopädie. Wir haben noch von dieser sogenannten Mikulicz-Linie gesprochen, mal so einen Begriff reingeschmissen. Aber was ist das? Die Mikulicz-Linie ist eigentlich die Verbindungslinie zwischen dem Schenkelhals über das Kniegelenk bis zum Sprunggelenksmitte. So kann man sich das vorstellen. Und diese Linie, die zieht man immer ganz gerne. Früher haben wir natürlich so ein bisschen unbeachtet Röntgenbilder gemacht vom ganzen Gelenk. Das machen wir natürlich heute alles nicht mehr, aber man kann das auch mit einem ganz normalen Maßband machen, indem man vom Oberschenkel, genauer gesagt vom Hüftgelenk ausgehend, über das Kniegelenk bis zum Sprunggelenksmitte zieht. Und dann sieht man relativ zügig, bin ich wirklich in der Mitte des Kniegelenkes über der Kniescheibe mittig oder merke ich, ich bin auf der mehr äußeren oder mehr inneren Linie. Dementsprechend kann ein O-Bein, wie du das erwähnt hast, also ein Genuvarum heißt es bei uns im Fachlichen, oder ein sogenanntes X-Bein, ein Genuvalgum entstehen. Das ist erstmal wichtig. Das heißt, warum ist es so entscheidend? Weil wir damit eine Belastungslinie haben, die Mikulicz-Linie. Und je nachdem, ob ich ein O-Bein oder ein X-Bein habe, entweder eine mediale, also eine innere übermäßige Belastung habe oder eine äußere Überlastung haben von vornherein. Und wenn wir über unser Gangbild ein paar Worte erwähnen, dann ist müssen wir wissen, dass beim Stehen etwa ein halbes bis ein ganzes Körpergewicht ja auf die Beinachse stehen. Wenn wir bei Treppen steigen, sind wir schon bei 2- bis 3-fachen Körpergewicht. Und ganz wichtig ist, wenn wir joggen, dann sind wir bei 3- bis 5-fachen Körpergewicht. Das heißt also auf die Gelenke, auf das Kniegelenk. Dementsprechend, wenn wir dann zu dem besagten O- oder X-Bein neigen, neigen wir zu einer hohen Belastung, die natürlich einerseits belastungsbedingt zu einer Überlastung, zu einer Entzündung der Gelenkkapsel führen, aber natürlich auch dazu neigen, in kurzer Zeit, in der Orthopädie ist eine kurze Zeit so ein Jahr bis anderthalb Jahre, dass man das auch mal richtig stellt, kann es natürlich dann auch zu gewissen Knorpelschäden kommen.
Jetzt, wenn jemand so ein ausgeprägtes Genuvarum oder Valgum hat, was kann man denn da machen? Gibt es da Möglichkeiten der Korrektur oder wann sollte man es korrigieren?
Also ganz wichtig ist, dass man sich erstmal das Kniegelenk richtig untersucht, weil oft sind das sogenannte Strukturen, die oft kontrakt sind. Also der gesamte Kapselbandapparat spielt da eine ganz, ganz entscheidende Rolle und die Muskulatur. Oft sind durch die ja über Jahre befindlichen Fehlbelastungen haben sich ja gewisse Muskelpartien, die sind verkürzt, auch die Bandstrukturen verkürzen sich und das ist immer ganz entscheidend für die Physios, die sagen immer hier sofort rangehen, wir müssen die Dehnung, also die Translation, extensischen Bewegungen, also Übungen, wo man letzten Endes nichts anderes tut, als versucht, das Gelenk möglichst, weil es ja weiche Kontrakturen sind, wieder in die Dehnung zu bringen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Physios neigen dann, richtige Übungen zu machen, um diese exzentrischen Bewegungen wieder ausführen zu können. Also ganz einfach, und das bringt man dem jeweiligen Patient bei. Das kann man auch mit gewissen Therabändern machen, um das ganze Gelenk wieder in eine bessere Aktivität zu bringen. Auch ganz wichtig, es sind Maßnahmen, die kann man selber machen. Das löst schon viel. Also das ist ganz wichtig. Damit können wir den Kapselbandapparat, der weich ist, noch deutlich verbessern. Zweite Maßnahme sind natürlich Maßnahmen aus der Elektromaßnahmen. Wir hatten das im ersten Podcast erwähnt, also wieder TENS-Maßnahmen, neuromuskuläre oder Interferenzströme, mit denen man rangehen kann, Durchblutung, muskuläre Aufbaumaßnahmen, Punkt 2. Die dritte Maßnahme sind Maßnahmen, wo wir natürlich nicht ans Kniegelenk rangehen, sondern am Fuß Maßnahmen ergreifen können. Da muss man mal aufpassen. Wir haben früher und auch heute noch sogenannte Außenranderhöhungen gemacht für die Patienten, die so einen eine Fehlstellung haben. Und man muss natürlich auch unterscheiden, ein O-Bein ist ja nicht immer eine Veränderung, die sich im Kniegelenk abspielt. Sie kann sich auch im Unterschenkel abspielen. Das ist so ein Cruise-Varum, also eine Veränderung, die sich im Unterschenkel abspielt. Und je nach Befund muss man natürlich immer überlegen, kann ich das durch eine Entlastung tatsächlich verbessern oder kann ich damit eigentlich genau das Gegenteil erzeugen? Also das ist immer so ein gewisses Abwägen, muss man natürlich dann dem jeweiligen Facharzt dann die Entscheidung überlassen. Und natürlich muss man auch immer gucken, kann ich da auch gewisse Fehlstellungen überhaupt im Becken noch anders korrigieren? Also man muss da schon die genauen Unterschiede im Auge behalten. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man jedes X-Bein sofort operativ versorgen muss. Das ist Unsinn, sondern man kann durch diese besagten Maßnahmen, geseide natürlich auch noch antiphlogistische Maßnahmen, also abschwellende Maßnahmen, entzündungshemmende Maßnahmen, NSARs oder auch Bandagen, die man ansetzen kann, natürlich ohne weiteres auch vieles verbessern. Über einen Zeitraum von gut einem halben Jahr sollte das Krankheitsbild dann auch deutlich besser sein, sofern es schmerzhaft ist.
Jetzt hast du ja gesagt, man muss nicht immer operieren. Wann muss man operieren?
Also der entscheidende Punkt für diese Fehlstellungen ist natürlich ganz entscheidend ein Schmerzbild, eine belastungsabhängige Einschränkungen des täglichen Ablaufs. Ganz wichtig, der Patient muss ja mit einem Bild kommen. Wir operieren keine Bilder, sondern wir operieren immer noch den Patienten. Also die Klinik ist das ganz Entscheidende, wie einschränkend das für den Patienten ist. Und natürlich dazu immer die Diagnostik. Also wir Orthopäden neigen dazu. Wir wollen natürlich immer ein sauberes Kernspin haben, um auch die Achse, wie ich gerade erwähnt habe, genau zu sehen, aber vor allen Dingen auch den Schaden des Gelenkes. Und da ist immer ganz entscheidend, wie weit ist auch die Arthrose infolge dieser Belastungsfehlstellung vorhanden. Und auch da ist immer wichtig, wenn wir da auch reingehen, vielleicht kurz reingehen, dass wir natürlich das abhängig machen von dem Arthrosegrad im Gelenk. Man kann, und darauf zielt sicherlich deine Frage, also bei fortgeschrittener Arthrose mit einem Valgus ist natürlich klar, mit einem großen Schaden inklusive Schmerzbild kann man natürlich korrigierende Maßnahmen in Kombination mit einem knieersetzenden Verfahren machen. Das ist das eine. Aber wenn du jetzt erwähnst, ich selber habe vor längerer Zeit viele sogenannte valgisierende oder varisierenden Maßnahmen gemacht. Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, in die Kniearchitektur hinein zu operieren. Ich sowieso heute nicht mehr, aber das ist immer eine sehr, sehr, sehr enge Absprache mit Kollegen, die in dem Bereich natürlich Firmen sind. Bei uns ist es immer so, dass wir sagen, wenn wir merken, wir können mit unseren konservativen Maßnahmen nichts mehr zu bezwecken, dann muss man über sogenannte varisierende bei einem X-Bein oder valgisierende beim O-Bein diskutieren. Das sind spezielle Maßnahmen, die man natürlich in Absprache mit den jeweiligen Kollegen dann treffen muss. Und ganz entscheidend, der Patient muss es dann auch wirklich wollen.
Ja, jetzt bist du ja schon ein bisschen eingestiegen in die Arthrose. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiges Thema, was ja viele unserer Zuhörer auch betrifft. Was ist denn eine Kniegelenksarthrose?
Also die Kniegelenksarthrose ist erstmal wichtig, dass wir einen Knorpelschaden haben. Also der entscheidende Punkt für eine Arthrose ist der Gelenkknorpel. Es kommt zu Abnutzungserscheinungen im Gelenkknorpel, die sozusagen relativ in verschiedene Graduierungen auch da wieder eingeteilt werden, also Grad 1, 2, 3 bis 4. Also es gibt, man redet dann immer erst von so einer Knorpelerweichung im Grad 1 und dann kommt es zu richtigen Veränderungen, die auch den Knochen betreffen und natürlich auch mit sogenannten Anbauten, weil das Gelenk neigt dazu, wenn es die Belastung nicht mehr kompensieren kann, dass es sich versucht zu vergrößern. Das sind dann solche genannten Osteophyten, also kleine Knochenausziehungen, um das Gelenk einfach zu erweitern, um diese Belastung noch besser abfedern zu können. Und es kommt infolge des Knorpelschadens, gerade wenn wir reden also von, du weißt noch, was 5 Mark sind, das weiß nicht mehr heute jeder, aber die 5 Marks großen Schäden, da kommt es zu einer richtigen Gelenksspaltverschmälerung, die man auch schon röntgenologisch relativ zügig sieht. Und der letzte Punkt sind dann auch diese besagten Usuren, das kann man sogar im Röntgenbild sehen, dass es zu richtigen Veränderungen innerhalb der Knorpelstütze kommt und dementsprechend hat man richtige sogenannte Ossifikationen, die man sehr gut im Röntgenbild auch sichtbar machen kann. Also je nachdem, Graduierungen 1 bis 4 und das ist auch ganz entscheidend später, wenn wir über Diagnostik und auch Therapiemaßnahmen reden.
Jetzt gibt es ja sogenannte Früharthrosen und Spätarthrosen. Du hast ja schon gesagt, also so eine Beinachsfehlstellung kann dazu führen, dass das schneller oder früher verschleißt, aber auch Knorpelschäden oder Verletzungen.
Kann ich gerne was zu sagen? Also wir haben ja verschiedene Ursachen. Genau, wir haben verschiedene Ursachen. Es gibt ja primär mal, was du sagst, so primäre und sekundäre Arthrosen. Sekundär ist immer die Maßnahme, wo du Vorgeschichten hast, wo du sagst, wir hatten das Thema rheumatische Erkrankungen neigen ja dann zu einer frühzeitigen Arthrose, ist aber eine sekundäre Ursache. Das zweite ist genetische Faktoren. Also ganz entscheidend ist, wenn du in deiner Familie auch schon Personen hast, die zu Arthrosen neigen, dann dementsprechend kannst du natürlich auch das Thema haben. Das kann man dadurch erklären, Stichwort Östrogen, also Östrogenmangel tatsächlich hat ein Knorpel Frühschaden, also Klartext, Östrogene sind ein protektiver Faktor für den Knorpelerhalt, also ganz wichtiger. Und natürlich die ganzen oxidativen Prozesse. Wir reden immer gerne von einer Knorpelmatrixstruktur. Also der Knorpel selber besteht ja aus Kollagen und vielen anderen sogenannten Chondroitinen. Und es gibt eine ganz wichtige Verbindung des subchondralen Akzentes. Das heißt, wir haben eine Verbindung von Knorpel zum Knochen, der ja sehr stark durchblutet ist, während der Knorpel ja, wir nennen das Braditroph, also überhaupt keine Durchblutung zeigt und wie ja die Fusion ja versorgt wird. Also ganz entscheidend ist dieses Wechselspiel zwischen Knochen und Knorpel für die Arthrose. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Dinge. Du hast es ja schon im ersten Podcast erwähnt, nämlich das Thema Lebensstil. Ja, also Lebensstil, Adipositas, also wenn man natürlich wenig Bewegungszeit, unreichende Muskelstabilität hat und natürlich dann immer zu Überlastungen neigt, dann neigt das Ganze auch zu einer sogenannten primären Arthrose. Daneben erwähnt sind natürlich, wie gerade von dir gesagt, diese Fehlstellungen und natürlich Vorverletzungen, also Meniskusschäden, Stichwort auch Kreuzbandschäden, sind natürlich da auch prädestiniert dafür, zu mittellangfristigen Knorpelschäden im Sinne einer sekundären Arthrose zu neigen.
Das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt geht es natürlich darum, wenn jetzt so eine Arthrose festgestellt wird, das sind natürlich auch schmerzhafte Arthrosen, vor allen Dingen das Schmerzhafte ist ja eigentlich der Entzündungsreiz, der dann kommt. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, so eine Kniegelenksarthrose zu therapieren. Da gibt es einmal Gelenk erhalten, das heißt, es wird erstmal nicht operiert, dann gelenkschonend und es gibt natürlich auch den Gelenkersatz und da nochmal die Unterscheidung zwischen komplett und inkomplett. Also ich glaube, wir fangen mal an mit den gelenkerhaltenden Therapien.
Also wie der Begriff ja schon sagt, Gelenk erhalten ist ja sozusagen, du versuchst alle Maßnahmen erstmal die Selbstregeneration des Gelenkes zu unterstützen. Ja, also das Gelenk ist ja nicht etwas, was darauf wartet, dass man ihm hilft, sondern es hat Maßnahmen, das erkennt man ja schon an der Bildung von einer Arthrose, es hat Maßnahmen, um sich selber zu schützen, ganz wichtig. Und da ist es eben ganz entscheidend, bei diesen gelenkerhaltenden Maßnahmen eben alles zu tun, um von vornherein, was muss ich am Knie machen oder was muss ich darüber hinaus am Körper machen. Also ganz entscheidend ist natürlich Body Mass Index, ja, ganz wichtig, Körpergewicht. Wir wissen, dass die Adipositas, also Übergewicht, natürlich zu verstärkten Arthrosen neigt. Mal so ein Hinweis, wenn man so ein Kilogramm Reduktion hat, dann kann sich das fast doppelt auf die Arthrose-Risiko reduzieren. Also man muss sich das wirklich klar werden, Body Mass Index. Das zweite sind natürlich auch alles, was die Beweglichkeit fördert. Also alles, was Bewegung beinhaltet, ist eine Schmiere fürs Gelenk. Das kann man einfach mal so als Satz nehmen, weil das ist eigentlich das große Stichwort in unserer täglichen instabilen oder immobilen Welt, dass wir natürlich immer mehr wieder zurückkommen in die Aktivität. Der dritte Punkt ist natürlich dann, was kann ich dann, wir hatten es im ersten Podcast ja auch, was kann ich tun, auch als Arzt tun, um dann bei gewissen schmerzhaften Bildern dann wirklich einzugreifen. Natürlich sind es physikalische Maßnahmen, die über Rehabilitation, Krankengymnastik und vor allen Dingen muskuläre, bewegungsfördernde, ich hatte erwähnt, auch diese stabilisierende Übungen, vor allen Dingen die kontrakten Strukturen, die ja sozusagen eingerostet sind, wieder zu aktivieren. Ganz wichtiger Punkt. Und natürlich wie mit Maßnahmen, Tens und Bandagen auch das Ganze mal schonender in der Belastung zu bringen und auch zu entlasten. Ganz wichtig, neben Einlagen und dergleichen. Aber der entscheidende Faktor für uns im Rahmen der Orthopäden und Ärzte ist ja, man kommt ja dann, wenn das alles schon gelaufen ist, und dann greifen eigentlich so Maßnahmen, dass man neben die klassischen akuten NSARs auch hingeht und sagt, man macht zum Beispiel auch intraartikuläre Infiltrationen, um letzten Endes diese entzündlichen Schübe, wie zu Beginn erwähnt, entgegenzuwirken. Aber es gibt ja auch sogenannte, ich nenne das immer die Gelenkschmiere. Das ist immer ein schöner Begriff bei meinen Patienten, wo ich immer sage, ich mache ihnen einen Ölwechsel im Gelenk und sorge dafür, dass sie wie jeder Motor einfach zu einer gewissen Zeit mal wieder eine verbesserte Gelenkschmiere bekommen kann.
Und wie machst du das?
Genau, es gibt also, wir sind ja weg von diesen klassischen intraartikulären Spritzen im Sinne von Cortisonspritzen. Das machen wir nicht mehr. Das ist etwas, was im akuten Bereich sozusagen über NSARs gemacht werden kann. Wenn es wirklich massiv ist, kann man mal einmalig und nicht zwei, drei, fünfmalig, sondern einmalig eine intraartikuläre Cortisonspritze machen. Also die Infektionsrisiko, das mal geklärt, liegt bei 0,01 bis 0,1%. Das heißt, auf 10 Patienten, auf 100.000 Patienten kommen vielleicht 10 Patienten, die sind natürlich auch zu viel von Infektionen. Also man grundsätzlich sollte man solche intraartikulären Cortisonspritzen eigentlich gar nicht mehr anbieten. Aber wenn es um Knorpel erhaltende Maßnahmen geht, dann ist natürlich ganz entscheidend, immer sich in Absprache mit dem Patienten, Absprache des Bildes, Absprache dessen, was auch Vorgeschichte ist und vor allen Dingen auch, was mir das Kernspinnbild zeigt, gerade in den beginnenden Arthrosen und aber auch in den sehr fortgeschrittenen Arthrosen kann man mit sogenannten Hyaluronsäuren herangehen. Da gibt es bis heute nicht wirklich so tatkräftige Langzeitergebnisse. Es gibt Jahresergebnisse, aber keine darüber hinaus Ergebnisse. Und es geht hier nicht um eine Verbesserung der Arthrose, sondern eigentlich nur den Zustand zu erhalten. Im Klartext kann man diesen Knorpelbereich noch erhalten, stabil halten, aber man kann ihn nicht mehr verbessern. Demgegenüber stehen die sogenannten Platelet Rich Plasma. Das ist ja eine Struktur, die ich selber seit über 10 Jahren mache, mittlerweile 15 Jahre mache, um ehrlich zu sein. Und da ist es das Platelet Rich Plasma natürlich eine Maßnahme, auch diesen entzündlichen Prozess entgegenzuwirken. Das Plasma hat ja den Akzent nicht nur im Kniegelenk, sondern in anderen Gelenken auch an den muskulären Strukturen, durch dieses Plasma diesen entzündungshemmenden Akzent hervorzuheben. Vor allen Dingen ist es auch eine Maßnahme, mit dem wir natürlich auch diese Knorpelstruktur auch erhalten. Aber es kommt nicht, und das ist wichtig, zu einer Verbesserung der Knorpelstruktur, sondern nur ein Erhalt. Demgegenüber warten wir hier in Deutschland, in den Staaten ist es mittlerweile gang und gäbe seit 5 Jahren, dass man mit Stammzelltherapien in Zukunft natürlich noch ganz andere Wege gehen kann, ist in Deutschland aber noch nicht in der Zulassung.
Ja, und die anderen beiden, also auch das Hyaluronsäure und PRP wird ja immer sehr heiß diskutiert. Die Krankenkassen haben ja gerade wieder rausgegeben, dass sie Patienten das bitte nicht machen sollen. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, also meine Erfahrungen damit sind eigentlich die, dass es wirklich nochmal eine Verzögerung bringt, bis man ein Gelenk braucht. Oder auch, es gibt ja auch Patienten, die aus anderen Gründen, anderen medizinischen Gründen, weil sie zum Beispiel Herzprobleme haben oder sonst etwas, kein Gelenk bekommen können. Damit kann man denen aber oft wirklich noch gut helfen, dass sie zumindest noch eine Zeit lang wirklich schmerzärmer oder sogar schmerzfrei sind,
ja,
oder?
Ja, absolut, absolut. Also es ist eine sehr gute Frage und ich würde mich sowieso, ein heißes Eisen, also hier eine klare Aussage zu treffen, wäre mutig, das tue ich auch nicht, aber man muss darüber diskutieren. Ich finde wichtig, ich rede ja immer auch von meiner Praxis, ich bin jetzt so, musst du wissen, ja auch 30 Jahre in diesem Feld jetzt tätig. Ich sage immer ganz konkret dazu, Die Patienten kommen ja, und das ist die Realität, die wollen alles tun, um nicht operiert zu werden. Das ist das Erste, aber man muss natürlich da auch wieder die Kirche im Dorf lassen. Wir wollen auch konservative Maßnahmen nicht überreizen, wenn wir sehen müssen, hier ist so eine fortgeschrittene Arthrose, das Bild ist klar, hier noch was zu machen, ist einfach auch dann Unsinn. Dann muss man klar machen, das ist so, aber du hast natürlich vollkommen recht, man muss wieder Risiken und Komplikationen wieder in einer gewissen Balance fahren. Also das ist eine klare Absprache und das ist auch nicht mit einem einzigen Gespräch getan. Das ist auch dazu, und deshalb sage ich auch immer, da braucht man auch mehr Zeit, als in 5 Minuten eine Sprechstunde zu machen. Aber das Zweite, finde ich, viel wichtigere, was du sagst, ist eigentlich zu sagen, wann können wir denn auch gerade bei solchen Arthrosen und vor allen Dingen auch, wann können wir denn auch was machen? Und da finde ich immer, was du sagst, auch es gibt andere Verfahren, die ich dir auch gerne mal erkläre. Man hat auch bei diesen Gonarthrosen neben den intraartikulären Maßnahmen und wir hatten ja erwähnt, auch gelenkerhaltend, gibt es auch Maßnahmen, die aus der interventionellen Schmerztherapie kommen. Da solltest du das Stichwort Radiofrequenz auch mal oder die Zuhörer. Es gibt auch Radiofrequenzmaßnahmen, über die wir gezielt auch sogenannte kleine Nervenäste erhitzen. Sehr oft haben die Patienten so punktuelle Schmerzen, in der Regel innenseitig und unterhalb des Gelenkes auf der Innenseite. Das ist so der Ansatzbereich von einer Dreiermuskulatur, der sogenannte Pes anserinus. Und da sind oft sogenannte Genicularis-Nervenäste. Und oft, wenn man die anspritzt, dann ist der Schmerz weg. Ja, für ein paar Tage, manchmal für Wochen. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man ein Gelenk untersucht, dass man nicht sofort sagt, ja, Gelenk, Arthrose und gut, sondern man muss auch sich ein bisschen mehr über die Binnenstruktur von sensiblen Fasern klar werden. Und nicht selten, ich rede aber wirklich von einem geringen Teil, kann man durch Veröden, sogenannte Radiofrequenz, Hitze bei 80 bis 90 Grad, 4 Minuten, dieses Schmerzbild noch zusätzlich mit behandeln. Also man darf nicht immer den Fokus haben, hier ist ein reines Arthrose, und das ist in der Regel so, ja, aber wir haben auch, und das ist so ein 5-10% Bereich der Patienten, wo wir mittels solcher Maßnahmen um das Kniegelenk herum auch den Schmerz noch zusätzlich behandeln können.
Und was ist mit der Akupunktur?
Genau. Also wir haben ja, das ist ein Thema, Akupunktur ist ja etwas, ich mache das selber auch bei mir. Wir haben ja, auch da ist ja die Kassenregulierung klar hinterlegt. Also wenn man die Akupunkturrichtlinien erfüllt hat, auch bei den Kassen, dann kann man sowohl für den Rücken wie für das Kniegelenk tatsächlich Akupunkturmaßnahmen ansetzen. In der Regel sollte man so eine Zahl von 5-10 Mal gemacht haben. Man muss natürlich auch sensibilisiert sein dafür, muss auch wollen. Und ja, es gibt tatsächlich neben den Maßnahmen, die wir gerade erwähnt haben, durchaus Erfolge. Ich sehe das ja bei immer mit einem Kombinationsspiel. Ich bin nicht ein Freund, der rein die Akupunktur als einziges Verfahren deklariert, sondern dann in Kombination mit all diesen besagten Maßnahmen, die wir gerade erwähnt haben, sehe ich schon eine absolute Richtwert, auch die Akupunktur anzubieten. Und auch da haben wir durchaus erfreuliche Ergebnisse in der Langzeitanwendung. Man hat ja dann die Möglichkeit, so nach einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal diese Akupunktur zu machen. Also wenn man es hat, wenn man die Qualifikation hat und wenn man vor allen Dingen auch die Ärzte hat, die das auch via Kasse anbieten können, dann sollte man das auch auf jeden Fall mit als Portfolio aufnehmen.
Ja, und du hast ja schon gesagt, wichtig ist bei diesen ganzen Sachen, dass man nicht nur mit einer Therapie weiterkommt. Also wenn man das die ganzen Maßnahmen ergreift, aber die Patienten sich nach wie vor nicht bewegen und oder auch noch weiter an Gewicht zu legen, dann wird das leider auch nicht zum Erfolg führen. Jetzt fehlt uns noch die Gelenksersatztherapie. Und da gibt es ja komplette und inkompletten Gelenkersatz. Vielleicht erklärst du nochmal, was so der Unterschied ist zwischen den beiden.
Ja, also ganz entscheidend ist ja, dass wir uns erstmal darüber unterhalten müssen, über welche Form der Arthrose reden wir. Haben wir die Arthrose Grad 4, also die sehr weit fortgeschrittene, wo ich über Knorpelglatzen rede, da ist gar kein Knorpel mehr vorhanden. Und da ist ganz entscheidend, wir reden in der Orthopädie von einem medialen und dann vom lateralen Kompartiment. Das heißt, es sind sowohl die Innenstrukturen des Knorpels vom Oberschenkelknochen, also vom Femurknochen, wie vom Schienbeinknochen, von der Tibia betroffen, als auch die äußere Struktur. Man kann aber ganz klar sagen, das ist auch hinterlegt, dass 50-60% der Patienten ja grundsätzlich und mehr als diese Prozentangaben auf dem inneren, also dem medialen Kompartiment betroffen sind. 10% übrigens von der Patella, also ein ganz geringerer Anteil, 20-30% sind überhaupt vom lateralen Kompartiment. Also der klassische Orthopäde, der operiert, konzentriert sich eigentlich auf das mediale, also auf das innere Kompartiment des Kniegelenkes. Und dementsprechend gab es schon über 30 Jahre die Diskussion, muss man ein Kniegelenk erhalten? Und es gab, das darf ich dir erwähnen, ist auch heute keine Werbung, aber es ist letzten Endes durch Oxford in England ein Kollege, der in Birmingham und in Oxford tätig gewesen ist, soviel ich weiß, der dieses sogenannte Oxford-Knie entwickelt hat, das heute immer noch der Goldstandard ist, wo man eine gezielte mediale Kompartiment vom Kniegelenk ersetzt. Und das macht man sinnigerweise mit einem Titan. Da gibt es noch ganz andere Legierungen, Molybden und noch andere, gehe ich jetzt nicht genau drauf ein. Das wird auch immer wieder neu gefasst und dazwischen ist so eine Polyethylen-Scheibe, die dann eingesetzt wird. Gehen wir da gar nicht so tief rein, das können wir in einem anderen Podcast machen, aber viel wichtiger ist, dass man wissen muss, man kann dann auf der Innenseite dieses Gelenk ersetzen, muss keine komplette Ersetzung machen, man muss auch nicht das vordere Kreuzband entfernen, sondern man muss eigentlich sich da ganz auf das innere Kompartiment konzentrieren, man wird da nur den Meniskus entfernen und das Schöne daran ist, ein kleiner Schnitt und der Patient kann eigentlich dann auch wieder am nächsten Tag nach Hause. Die Belastung ist sozusagen gering, der operative Aufwand ist gering, die Komplikationsrisiken sind deutlich geringer und die Mobilität ist wesentlich schneller. Also gerade für ältere Patienten, die vor allen Dingen eine hohe Komorbidität haben und das mediale Kompartiment betont, wie ich gerade erwähnt habe, ist diese Art der Versorgung natürlich zu bevorzugen. Aber auch dazu gibt es viele, viele andere Gründe, eine Vollprothese zu machen, gerade wenn man auch sagt, es sind schon Andeutungen am lateralen Kompartiment vorhanden und natürlich dagegen spricht natürlich eine Kombination mit einer Kreuzbandruptur, die noch für eine Instabilität sorgt. Da werden diese Oxford-Knie natürlich nicht wirken, weil sie diese Instabilität ja nicht verbessern.
Das ist ja auch schon mal wichtig zu wissen. Jetzt wollen natürlich viele unserer Patienten auch wissen, wir haben ja jetzt ganz oft gesagt, es ist wichtig, dass man sich bewegt, dass man aktiv ist. Welche Sportarten wären denn wirklich jetzt für das Knie, sag ich mal, günstigere Sportarten und welche sollte man vielleicht eher vermeiden, wenn man da Probleme hat?
Also ich bin ja ein großer Freund, ich komme ja aus der Rehabilitation, das weißt du, am Tegernsee, wo ich ja sehr lange auch die Leitung hatte und da sind jetzt sogenannte Re-Sportarten. Also ich finde die Re-Sportarten ein schöner Begriff, wurde auch dort geprägt und das ist das sogenannte, das Nordic Walking ist eines der, finde ich, bis heute wichtigsten Art, ist schon wieder ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ist eigentlich die Maßnahme, du kennst das auch, mit den beiden Stöcken, die man dann vor allen Dingen auch nicht nur für die Knie, für die Hüften, sondern auch für den Wirbelsäule wunderbar stabilisiert. Auch dazu der Hinweis wieder 2-3 Mal täglich, ganz egal, was die Leute sagen, Kopfhörer an und dann raus in die Natur. Das ist eine Maßnahme, mit der wir natürlich sehr schonend mit den Stöcken den Körper, vor allen Dingen aber die Kniegelenke nicht nur schonen, sondern eben wieder zurück zu diesen isometrischen Übungen, ideal für die Durchblutung der Kniegelenke wirken. Das Gleiche ist beim Schwimmen, kann man ganz wichtig ergänzen, weil Schwimmen ist natürlich gerade durch den Auftrieb unbesagt schonend. Ich bin ein totaler Fan von Schwimmen, weil wir immer wieder merken durch das Schwimmen, dass alle Muskelstrukturen, gerade im Sprunggelenk, aber auch in der Schulter, auf einmal lässt das alles wieder nach an Schmerz oder an sonstigen Beschwerden. Also Schwimmen bin ich ein totaler Fan von. Aber auch Radfahren, ja, Radfahren ist ja eine wesentlich bessere, das wissen nur, glaube ich, die wenigsten. Das Radfahren hat ja nur so eine einfache Körpergewichtsbelastung auf die Knie. Wenn man aber joggt, dann ist es schon mal 3- bis 5-fach. Also wenn man von vornherein kein Sportler ist, dann sollte man auch nicht zum Joggen gehen. Im Gegenteil, da ist das Radfahren natürlich für die Gelenke neben der Schonung, der Durchblutung und der Muskulatur natürlich auf jeden Fall zu empfehlen. Es gibt auch Crosstraining. Ich bin auch ein Fan vom Crosstraining. Diese elliptischen Bewegungen, die man dann auch ausführen kann, weil es auch unseren täglichen Körper entgegenkommt, gerade auch für die Hüftgelenke gut ist. Und natürlich solche Dinge wie Yoga, Pilates, auch das ist natürlich Maßnahmen, die vor allem durch die Bewegung, diese fließende, ruhige Abfolge von Bewegung auch eben insbesondere die Durchblutung fördern. Und all das sind Maßnahmen, die man ergänzen kann und ergänzen soll. Also ich für mich selber, wenn ich das so sagen darf, bin totaler Fan von diesem Crosstraining, von diesem Schwimmtraining und vor allen Dingen auch ein Fan von Radfahren und Nordic Walking. Also das sind so meine Bereiche, wofür ich immer in der Woche, das darf ich auch dir mal so sagen, so 2-3 Mal die Woche ist bei mir immer Standard, Und das ist auch die Maßnahme, die mich dann auch in meiner gesamten, finde ich immer wichtig, Zufriedenheit, das Wohlbefinden, auch meine Belastbarkeit, die ich ja in meinem Job ja auch zu erfüllen habe, ungemein einfach erleichtert und meine ganze Zufriedenheit vor allen Dingen dann auch deutlich zugänglich ist.
Jetzt habe ich nur eins, und zwar, es ist ja seit Corona Wandern total im Trend und viele haben ja dann eine super tolle Ausrüstung mit Flipflops in den Bergen. Und vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, weil ich glaube, Wandern an sich ist ja auch nicht oder keine schlechte Bewegung, aber es gibt einiges zu beachten.
Also das ganz Entscheidende, man sollte, wenn man so etwas vorhat, ich bin ja immer ein Fan, es geht ja auch jetzt gleich wieder im November, Dezember geht wieder die Skisaison los. Also das ist immer ein ganz schönes und auch ein wichtiges, heißes Thema. Was können wir auch vielleicht demnächst als Prävention immer als Podcast bringen? Was müssen Sie beachten, wenn der Winter kommt? Aber vor allen Dingen, was müssen Sie beachten, wenn Sie die Berge gehen? Da gibt es von mir eigentlich auch ganz klare Regeln. Du weißt ja, ich bin ja noch aus der Sportwissenschaft. Das war ja so meine lange Zeit, mein Faible, auch so alle Sportarten zu machen. Das weißt du alles gar nicht, was ich alles für Sportarten gemacht habe. Ich komme aus dem Fechtsport. Ich habe auch Schwimmen, also Stichwort, ich bin von 10-Meter-Brett, habe ich Schrauben gemacht. Das war alles so Wünsche. Aber gehen wir mal zurück. Also das Thema ist für diejenigen, die jetzt in die Berge gehen wollen, also ganz entscheidend ist, sich über seinen Körper bewusst zu sein. Also ganz entscheidend zu wissen, habe ich eigentlich muskuläre Voraussetzungen, habe ich auch Ausdauervoraussetzungen. Also man geht nicht in die Berge, wenn man nicht Voraussetzungen weiß und auch seine Belastung kennt. Das gebe ich in einem ganz einfachen Beispiel, wenn ich auch ganz normalen Fahrradfahren nicht mal eine halbe Stunde fahren kann oder auch einen ganz normalen Joggen nicht mal 10 Minuten, 15 Minuten durchhalte oder auch im Schwimmen nicht mal 10 Bahnen schwimmen kann, dann gehört man nicht in die Berge. Also die Ausdauer, Leistungsfähigkeit ist ein ganz wichtiges Kriterium, wenn man überhaupt nicht in der Horizontal, sondern bergauf geht. Und natürlich auch, ich bin immer so ein Freund von diesem Koordinationstraining. Man muss eine gewisse Koordination haben. Das Stichwort ist eben, dass man sich durch ganz besondere, das kann man durch dieses Crosstraining besonders auch trainieren, aber auch durch Körperhaltung, das bringt jeder Physio bei, kann man sich auch aus dem Internet runterziehen, dass man ein Körperbewusstsein bekommt und Körperbewusstsein hat, weil man neigt dazu, dass man, das ist nicht nur im Alltag so, auch in den Bergen, da sind ein paar Regionen, die nicht so leicht sind, gewissen Punkten sollte man sich auch nicht überschätzen, ganz wichtig. Aber man muss ein Körperbewusstsein haben und dann muss eine muskuläre Voraussetzung haben. Also das ist schon Sturzprophylaxe Punkt 1. Und du hast es ja richtig erwähnt, Flipflop in den Bergen oder auch normale Turnschuhe in den Bergen. Das sind, ich will jetzt nicht sagen die klassischen Münchner, aber man muss aufpassen, dass man, wenn man in die Berge geht, dass man wirklich das richtige Schuhwerk anhat. Also wenn man keinen klassischen Bergschuh anhat, der über das Sprunggelenk hinausgeht, dann hat man in den Bergen aus meiner Sicht nichts verloren. Erster Punkt. Und das Gleiche ist, wenn man sagt, ja, mein Freund, der will mich mal mit in die Berge nehmen, ich will mir das mal angucken. Also auf keinen Fall erstmal wirklich sich richtig einschätzen, sich richtig einkleiden und gewisse körperliche Voraussetzungen haben, wie ich gerade erwähnt habe.
Und vielleicht Wanderstöcke mitnehmen.
Und vor allen Dingen, danke, genau. Das kann nicht schaden. Wenn man
ja, das auch nicht. Absolut. Ja, jetzt haben wir ja ganz, ganz viel besprochen. Also ich glaube, den Sport, das ist ja auch nochmal etwas, was man eigens besprechen kann. Das ist ja wirklich unglaublich, was man da alles falsch machen kann auch. Und wie wichtig das aber auf der anderen Seite ist, dass man etwas sich sportlich betätigt. Also fasse ich nochmal zusammen. Wir haben einmal über die Entzündungen gesprochen, die durch Überlastung auftreten können, aber auch durch Erkrankungen, die den ganzen Körper betreffen, wie zum Beispiel rheumatische Erkrankungen. Und wenn rheumatische Erkrankungen da eine Rolle spielen, auch unbedingt einen Rheumatologen mit dazu holen. Weil wenn so ein Kniegelenk entzündet ist, dann betrifft das ja vor allen Dingen die Kapsel und das sollte möglichst schnell behandelt werden, damit die anderen Knorpelstrukturen damit nicht auch betroffen werden und dann zu einer weiteren Entzündung im Kniegelenk bis hin zu einer Arthrose führen können. Dann haben wir uns über die Beinachsfehlstellungen unterhalten. Auch da wichtig zu gucken, dass man dann von der Hüfte bis zum Fuß das ganz genau untersucht und auch guckt, was kann man da tun? Gibt es Möglichkeiten zum Beispiel mit Einlagenversorgung? Gibt es Möglichkeiten mit einem Schuhausgleich? Also, dass man da eine Schuhzurichtung macht oder was auch immer man da eventuell machen könnte. Und auch hier wichtig wieder Training, auch hier wieder wichtig Physiotherapie und das ganz gezielt aufbauen, dass man eben die entsprechende Fehlstellung auch in die richtige Richtung beeinflusst und nicht sie durch bestimmte Maßnahmen auch noch verschlechtert. Wichtig hast du auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, ob es jetzt bei dem Knie um Entzündungen oder um irgendwelche Fehlstellungen oder auch um die Arthrose geht, ist, dass wir ein bisschen auf unser Gewicht achten, also möglichst Übergewicht abbauen, weil das spielt auch eine ganz große Rolle. Wir haben ja je nachdem, was wir durchführen, zum Beispiel beim Joggen, hast du gesagt, das Fünffache des Körpergewichtes auf dem Kniegelenk und das ist natürlich eine Menge. Und da ist es wichtig, auch darauf zu achten. Wenn wir jetzt schon bei der Arthrose, also bei dem Verschleiß sind, auch da gibt es gelenkerhaltende Maßnahmen. Da ist auch wichtig, natürlich die Muskulatur zu bearbeiten. Da ist wichtig Bewegung, da ist wichtig die entsprechende physikalische Therapie mit der Krankengymnastik. Man kann arbeiten mit TENS, man kann mit einer interventionellen Therapie wie den Radiofrequenzmaßnahmen, das heißt, man verödet die kleinen Nerven, die eventuell da auch Schmerzen machen, bis hin zu Injektionen, also Spritzen, die man in das Gelenk reingibt. Cortison ist heute ja weitestgehend verlassen, wird sehr, sehr selten noch gemacht. Vor allen Dingen sollte es nicht so häufig gemacht werden. Alternativen gibt es mit der Hyaluronsäure und dem sogenannten PRP, dem Platelet-Rich Plasma. Beide Sachen, die allerdings nicht von der Krankenkasse erstattet werden, auch nicht zugelassen sind und auch sag ich mal, immer noch Diskussionen entstehen, ob oder ob nicht. Also da muss man sehr genau hingucken und auch mit dem Patienten genau besprechen, wann man etwas von diesen Maßnahmen dann vielleicht für ihn macht. Zusätzlich kann man auch mit der Akupunktur das Ganze noch mal bearbeiten. Auch das ist deutlich schmerzlindernd. Alles zusammen, also es wird nicht nur eine einzige Therapie dann geben, sondern man wird mehrere Sachen parallel machen müssen, damit das wirklich funktioniert. Wenn es zum Gelenkersatz kommt, da gibt es Möglichkeiten, betroffen hast du gesagt, ist bei dem Gelenk einmal der innere Anteil, die inneren Strukturen und oder die äußeren Strukturen. Meistens sind die inneren betroffen und wenn jetzt nur die inneren betroffen sind, dann kann man auch einen Teilgelenksersatz machen. Wenn beide betroffen sind, muss man eine Vollprothese machen und auch da ist es dann wichtig, dass danach entsprechend Gymnastik gemacht wird, um auch dieses Knie wieder beweglich zu bekommen. Und es gibt Sportarten, die eher positiv sind und sich gut auswirken, auch auf das Kniegelenk und weniger belastend fürs Kniegelenk sind. Da ist vor allen Dingen Nordic Walking, Schwimmen und Radfahren. Aber man kann natürlich auch mit Crosstrainer, mit Yoga, mit Pilates oder auch mit Wandern, wenn man entsprechend ausgestattet ist und auch muskulär dazu in der Lage ist, Bergtouren zu machen. Erst dann sollte man da überhaupt drauf eingehen. Ja, das war unheimlich viel. Ich glaube, das ist unser längster Podcast überhaupt gewesen, was wir da jetzt gerade eben gemacht haben. Lieber Richard, ganz herzlichen Dank für diese umfassenden Informationen.
Ich kann vielleicht zum Abschluss von meiner Seite, wenn ich das sagen darf, auch noch zwei Punkte erwähnen. Das eine ist eben auch die Ernährung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Entzündung reden. Das ist ein eigener Punkt, gerade wenn es um Antioxidantien geht und Vitamine, Mineralstoffe, Omega-3 und dergleichen. Das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt. Das heißt präventive Maßnahmen gegen Entzündung. Und der letzte Punkt ist natürlich auch, wenn man in den Bergen war, was wir gerade gesagt haben, es tut es natürlich auch gut danach, direkt auch in Saunen oder auch in Schwimmen zu gehen, um gerade diese Beanspruchung nicht wieder, wie wir zu Beginn des Podcasts hatten, wieder in einen entzündlichen Prozess wieder überführt sehen zu haben. Also ganz wichtig ist, nach dem Sport oder nach den Bergen auch wieder vernünftiges Nachschwitzen gibt es nicht umsonst, sondern dass man das auch wirklich gezielt hinterher wieder zur Schonung der Gelenke auch macht.
Ja, alles nochmal Themen, die wir, glaube ich, auch sogar gesondert aufgreifen können oder müssen. Und es gibt noch ganz viele andere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret und die sind alle in der Mediathek zu finden. Neue Podcasts mit spannenden Themen erscheinen alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 2635. oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.